OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
5 Tage lang war FPÖ-Landesparteichef Manfred Heimbuchner im künstlichen Tiefschlaf. Der schwere Verlauf seiner Corona-Infektion hat ihn in Lebensgefahr gebracht. Jetzt ist er zurück in der Landespolitik und voll im Wahlkampf für die Landtagswahl im September. Im Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter des OÖN-Politikressorts, Alexander Zenz, spricht er über die kritischen Momente, warum er für das Impfen ist und über Zwist in der Partei.
Herzlich willkommen zum Oberösterreichischen Nachrichteninterview mit Landeshauptmann, Stellvertreter und FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Heimbuchner. Grüß Gott, Herr Heimbuchner.
Grüß Gott, Herr Zenz.
Herr Heimbuchner, vor gut einem Monat haben Sie das Klinikum verlassen nach Ihrem Aufenthalt im Spital wegen der schweren Corona-Infektion. Wie geht es Ihnen denn jetzt aktuell? Sind Sie schon wieder bei 100%?
Mir geht's sehr gut. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist nach so einer schweren Erkrankung, insbesondere dann, wenn man eine intensivmedizinische Behandlung benötigt hat. Ich bin im Alltag zu 100% fit, aber ich habe sicherlich noch nicht die 100%ige Leistungsfähigkeit, die ich vor meiner schweren Erkrankung hatte, bin aber sehr zufrieden und der Weg zurück ist viel schneller gegangen, als man sich das erwartet hätte. Gewisse Vorsicht ist natürlich gegeben. Man möchte sich selbst nicht überfordern und es wird noch eine gewisse Zeit benötigen. Aber ich persönlich fühle mich subjektiv schon sehr fit und kann deswegen auch die Arbeit so bewerkstelligen, wie es notwendig ist. Aber ich achte schon darauf, dass ich nicht eine 80-Stunden-Woche auf einmal habe. Das ist vielleicht möglich, aber es ist nicht notwendig und es ist auch nicht gescheit.
Stichwort Long-Covid. Muss man langfristige Folgen befürchten bei Ihnen?
Nein.
Oder werden Sie wieder ganz gesund?
Nein, ich werde sicher wieder ganz gesund. Und ich kenne die Thematik rund um Long-Covid. Leider Gottes trifft das sehr viele. Übrigens auch viele, die einen sehr leichten Verlauf hatten, die niemals eine intensivmedizinische Behandlung nötig hatten. Und das ist ein sehr ernstes Thema, betrifft mich überhaupt nicht. Ich habe keine Ermüdungserscheinungen, ich habe nicht auch andere Probleme, die man so kennt. Gott sei Dank, und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, da habe ich großes Glück gehabt.
Um sich das vorstellen zu können, wie war das, wie Sie im Spital waren und dann in die Intensivstation kamen und dann künstlich beatmet wurden? Wie war diese Phase vor der künstlichen Beatmung? Inzwischen haben Sie ja vermutlich nichts mitbekommen und dann beim Herausholen wieder aus der künstlichen Beatmung. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist sehr schwierig, realitätsnah zu schildern. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil die Sauerstoffsättigung im Blut sehr gering war. Ich wurde dann noch auf der Normalstation im Kepler-Universitätsklinikum behandelt. Dann hat man ein CT gemacht, Lungenröntgen. Und festgestellt, dass es also nicht gut bestellt ist rund um die Lunge. Und man hat mir damals gesagt, das habe ich auch noch mitbekommen, dass man mich auf die Intensivstation verlegen wird, nachdem dort die Gerätschaften alle vorhanden sind und es unbedingt zur Beobachtung notwendig ist. Es dürfte sich aber dann, und es hat sich dann auch der Zustand in einer sehr kurzen Zeit extrem verschlechtert und ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern, was den Tiefschlaf betrifft, den Tiefschlaf sowieso nicht, aber auch unmittelbar vor dem Tiefschlaf, das ist alles sehr, sehr schnell gegangen und das ist auch das sehr Gefährliche an dieser Erkrankung, auch bei jungen Menschen, dass das sehr, sehr schnell gehen kann und wie gesagt, was den Tiefschlaf betrifft, die künstliche Beatmung, dazu habe ich überhaupt keine Wahrnehmung. Das ist wirklich so, dass ich jetzt zum Teil Reportagen auch ansehe im Fernsehen, wo man sieht, was also das Intubieren betrifft und auch das Wenden, das hat auch mich schon betroffen, 16 Stunden am Bauch, um die Lunge zu entlasten und dann 8 Stunden am Rücken. Aber ich habe dazu überhaupt keine Wahrnehmung. Meine Frau hat mich einmal besucht, hat mir dann das auch im Nachhinein geschildert. Ich kann mich nur mehr erinnern, also ab dem Zeitpunkt, wo man sozusagen diese Intubation beendet hat, den Schlauch herausgezogen hat und dann eine sehr nette Medizinerin, eine Ärztin neben mir beim Bett gesessen ist und mich sozusagen im Leben wieder begrüßt hat.
Sie hatten einen sehr schweren Verlauf und sehr rasch. Kann es sein, dass Sie zu lange zugewartet haben, bevor Sie ins Spital gegangen sind? Das ist ja etwas, was schneller mal jemandem passiert, dass man glaubt, man schafft es ohne ärztliche Hilfe.
Das mag so sein. Ich habe in meinem Leben sehr wenige Erkrankungen gehabt. Ich glaube, ich war vielleicht 3 Tage in meinem gesamten Berufsleben einmal im Krankenstand. Ich kenne das eigentlich nicht, krank zu sein. Und habe auch die Tage vor dem Krankenhausaufenthalt zwar als belastend wahrgenommen, aber jetzt nicht, dass irgendwie lebensbedrohlich oder dass man ins Spital müsste, sondern das waren dann mehrere Punkte, warum man gesagt hat, ich müsste unbedingt das Spital aufsuchen. Vielleicht hat man aufgrund von gewissen Stresssituationen oder wenn man selber glaubt, man schafft das schon. Aber ich hatte auch keine Atemnot, also all das, was man so hört, sondern das nimmt man selber gar nicht so wahr. Das ist eine große Warnung und vielleicht habe ich auch zu lange zugewartet. Ich mache mir selbst diesen Vorwurf nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ich weiß ganz einfach nicht.
Haben Sie Ärzte nicht gefragt, ob Sie früher hätten reagieren sollen?
Nein, ich war in medizinischer Behandlung. Also es war ja nicht so, dass ich zu Hause sozusagen gelegen bin und mir gedacht habe, das wird schon von selbst wieder, sondern ich war auch in medizinischer Behandlung. Wie gesagt, das geht dann sehr schnell. Mhm. Also das muss einem bewusst sein. Das ist dann eine Angelegenheit gewesen, wo es um Stunden gegangen ist und letztendlich dann um Minuten. Und es war ja auch der Rat des Arztes zu sagen, du musst das Krankenhaus unbedingt aufsuchen.
Seither haben Sie einmal überlegt, aus der Politik auszusteigen. Haben Sie mit Ihrer Familie vielleicht darüber diskutiert, ob Sie aufhören mit der Politik?
Nein, überhaupt nicht. Also dieser Gedanke ist mir nicht einmal ansatzweise in den Sinn gekommen, sondern ich bin motivierter denn je und werde diese Zeit noch besser nutzen. Das zweite Leben, das mir, ich sage es jetzt wirklich so, geschenkt worden ist, auch durch den Verdienst des Kepler-Universitätsklinikums. Und das ist mir immer ganz wichtig auch zu betonen. Dieser Dank an die Intensivmedizinerinnen und Mediziner, an die Pflegerinnen und Pfleger, an die Physiotherapeuten, an den Herrn Dr. Lamprecht, vom Vorstand der Lungenheilkunde, also denen verdanke ich mein zweites Leben. Und das ist mir auch ganz wichtig, das auch immer so deutlich auch zu kommunizieren. Ohne diese Persönlichkeiten, ohne diese Menschen, die so viel mit Herzblut arbeiten, wäre ich nicht mehr am Leben. Und das ist mir bewusst und deswegen werde ich auch diesen Persönlichkeiten und auch dem Herrgott ewig dankbar sein. Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Hat sich Ihr Blick aufs Leben und auf die Politik geändert dadurch?
Grundsätzlich überhaupt nicht. Ich war mit meinem Leben vorher zufrieden und bin jetzt noch dankbarer und habe auch mehr Demut vor dem Leben. Denn man betreibt vielleicht als Politiker noch mehr Raubbau an der Gesundheit, als das in anderen Lebensfeldern so ist, wo man sich sehr viel zumutet. Und ich nehme das als Warnschuss insgesamt wahr und möchte da auch Viktor Frankl zitieren, der gesagt hat, man soll nicht immer fragen nach dem Warum. Ich könnte sagen, warum hat es jetzt mich so extrem getroffen? Diese Frage ist auch medizinisch nicht zu beantworten, sondern eher das Wozu. Und das Wozu heißt, die Zeit noch besser zu nutzen und sich auch dessen bewusst zu sein, dass das Leben ein großes Geschenk ist.
Sie wissen, 2 Tage bevor Sie den positiven Test hatten, Corona-Test, gab es eine Storchenfeier in Steinhaus, an der Sie auch teilweise teilnahmen. Also Sie waren dort auch, haben dem Kindsvater gratuliert. Da gab es viel Aufregung, weil das auch keine gute Vorbildwirkung hatte, weil ja doch gewisse Regeln gebrochen wurden. Im Nachhinein, warum haben Sie das gemacht und würden Sie es nochmal machen?
Also erstens einmal, das war eine Geschenkübergabe, denn glauben Sie mir, also eine Party hat dort nicht stattgefunden unter meiner Anwesenheit. Und jemanden auch in diesen Zeiten zu gratulieren, das ist für mich etwas, das zum Leben dazugehört. Und nebenbei gesagt, ich wurde auch immer getestet. Ich wurde auch am Vortag getestet. Ich wurde in der Vorwoche 4-mal getestet und war immer negativ. Insgesamt muss man dazu sagen, dass diese gesamten Regelungen, wo sich keiner mehr auskennt, das ist wirklich so, es kennt sich keiner mehr aus. Also es ist so viel Verwirrung gegeben. Da immer von Vorbildern zu reden, Vorbild zu sein, ist schon wichtig in der Politik, aber das würde dann auch heißen, es müsste jetzt jeder jeden Tag zu Hause bleiben, weil dann gibt es einfach keine Gefahr. Und Tatsache ist auch in meinem gesamten Umfeld, ich weiß nicht, wie viele Personen getestet wurden, es wurden ein paar Dutzend getestet mit PCR-Tests. Es war überhaupt niemand positiv. Das sollte mal angemerkt werden.
Es ändert nichts daran. Nein,
es war vorher niemand positiv, es war nachher niemand positiv. Und es ist so, es ist eine Verwaltungsübertretung und die nehme ich zur Kenntnis. Ich bin der Meinung, in allen Instanzen gäbe es genügend Gründe, die auch entsprechend zu bekämpfen. Damit halte ich mich nicht auf, wie ich auch Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht bekämpfe, wenn ich einmal sie übertreten hätte. Das war in den letzten 12 Jahren, glaube ich, 2-mal der Fall.
Wie hoch war denn die Strafe, die Sie zahlen mussten aufgrund der Storchenfeier? Sie haben ja schon bestätigt, dass es eine gab und Sie sie bezahlt haben. Wie hoch war die letztlich?
Herr Zent, das ist eine private Angelegenheit. Ich werde Sie auch über andere Verwaltungsübertretungen, die ich irgendwann einmal begangen habe, nicht informieren. Das wäre so, wie wenn ich Sie nach Ihrer privaten politischen Einstellung fragen würde. Die werden Sie mir da in dem Interview auch nicht mitteilen. Und wie gesagt, das ist eine private Angelegenheit. Ich bin dort auch mit dem Privat-PKW hingefahren. Und es ist eine Verwaltungsübertretung. Und,
aber Herr Wochen, in der Funktion als Gemeinderat, wie Sie immer betonten.
Ja.
Das heißt,
in der Funktion weil ich immer irgendwo eine Funktion habe, aber in Wahrheit kenne ich diese Personen auch privat und ich habe auch dazu gratuliert und ich stehe dazu. Mein Gott, na, das Leben ist keine Gerade, manchmal ist es uneben und jemanden zum Leben eines Neugeborenen zu gratulieren, das passiert auch in diesen Tagen und in diesen Zeiten. Und wichtig ist mir auch Folgendes nochmal festzuhalten, es wurde niemand angesteckt, es war dort niemand positiv, es wurde in meinem ganzen Umfeld überhaupt niemand positiv getestet, in meinem Arbeitsumfeld nicht. Also insofern ist auch diese Angelegenheit für mich erledigt und bereinigt und ich warte schon darauf, welche Verordnungen und Gesetze demnächst vom Verfassungsgerichtshof wiedergehoben werden.
Herr Einbuchner, auch während Ihrer Absenz haben sich viele gefragt, ob sich die FPÖ aufgrund dieses Schocks rund um Ihre Person irgendwie ändern wird, ob das eine Auswirkung haben wird in der Partei, in der Politik der Partei. Es scheint nicht so zu sein. Im Nationalrat tragen die Nationalratsabgeordneten der FPÖ weiter keine Maske, obwohl es eigentlich ein Gebot dafür gäbe und auch in der Hausordnung nun ist. Zweitens hat es eine Demonstration zum Beispiel im April wieder gegeben, wo auch wieder eine FPÖ-Nationalratsabgeordnete dabei war. Und wir wissen, bei diesen Demonstrationen gibt es neben besorgten Bürgern auch Corona-Leugner, die mitgehen. Also scheint keine Veränderung gegeben zu haben, trotz dieses wirklich großen Schocks um ihre Person. Sollte die FPÖ nicht viel vorsichtiger mit dem Coronavirus umgehen und doch auch eine Symbolwirkung wahrnehmen gegenüber der Bevölkerung?
Also es geht in der Politik nicht in erster Linie um Symbole. Wer eine reine Symbolpolitik macht, der hat keine Ideen und setzt sich auch mit der Sache selbst nicht auseinander. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, die FPÖ hat eine ganz klare Haltung zum Thema Corona. Das ist auch eine sehr gefährliche Krankheit. Ich habe das immer betont. Sie werden keine einzige Meldung von mir wiedergeben können, wo ich bestritten hätte, dass dieses Virus nicht gefährlich sei. Also wir waren immer der Meinung, es ist ein gefährliches Virus mit sehr schweren Verläufen und wir müssen mit diesem Virus leben lernen, wie wir auch mit vielen anderen schweren Krankheiten leben lernen müssen. Das Leben geht ja am Ende weiter und hoffentlich geht es weiter, das muss auch so sein. Und das, was die Demonstrationen betrifft, ganz offen und ehrlich gesagt, das ist ein sehr gefährliches Argument, das Sie erwähnen, weil dadurch könnte jede Demonstration, jede Form der Meinungsäußerung und der Meinungsfreiheit in Misskredit gezogen werden, weil irgendwelche anderen eigenartigen Gestalten sich einer Demonstration unter Anführungszeichen anschließen. Also damit habe ich keine große Freude als ein Anhänger des liberalen Rechtsstaates. Und es gibt halt andere Meinungen in diesem Land und die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden und Toleranz heißt auch, dass auch vielleicht der andere einmal Recht haben kann. Zur ganzen Thematik, was die Maske betrifft, wir haben in Oberösterreich uns geeinigt, eine Albert-Einigung, es wird die Maske getragen im Landtag, in den Gemeinderäten, in den Kommunen. Das geht für mich in Ordnung. Im Parlament machen sich dass die medienpolitischen Beobachter ein bisschen einfach, denn hier wurden Hunderttausende Euro investiert in Trennwände. Da muss man sich die Frage stellen, bringen diese Trennwände etwas oder nichts? Ich bin absolut der Meinung, dass man abseits dieser Trennwände jedenfalls die Maske tragen sollte oder zu tragen hat. Das ist dann eine Entscheidung jedes einzelnen Mandatars. Aber wie gesagt, wir diskutieren jetzt seit einiger Zeit über Masken, wo es noch vor über einem Jahr geheißen hat, die Maske bringt nichts. Also da muss man schon auch verstehen, dass auch die Bürger insgesamt verunsichert sind. Sie können sich noch daran erinnern, sondern man geheißen, niemand wird eine Maske tragen müssen. Die Maske bringt jetzt gar nichts. Jetzt ist auf einmal die Maske so wichtig. Diskutieren wir doch darüber mal, wie wir diese Pandemie beenden können. Und diese Pandemie kann man nur beenden, indem man eben einen breiten Diskurs führt, einen breiten wissenschaftlichen Diskurs führt. Ich glaube, dass man jedes Monat dazulernt, was das Coronavirus betrifft. Man hat mir gesagt, man weiß noch immer zu wenig über dieses Virus. Zum Teil, es gibt Leute, die trauen sich nicht aus ihren Wohnungen, gehen nur einkaufen in Lebensmittelgeschäfte und haben dann eine Corona-Infektion. Also man darf sich nicht ganz so einfach machen zu sagen, die Maske schützt alle, das ist eine falsche Sicherheit, das sage ich gleich vorweg. Ich bin der Meinung, wenn man sich allparteienmäßig einigen kann, dann soll es das geben. In Oberösterreich haben wir das geschafft. Ich habe auch gehört, dass es im Parlament diesbezüglich auch Bestrebungen gegeben hätte, auch vom freiheitlichen Parlamentsgebot, das wollte man dann nicht.
Darf ich kurz
zwischendurch fragen? Ich werde mich über die Masken einfach nicht mehr länger unterhalten, weil entweder die Trennwände bringen etwas im Parlament oder sie bringen nichts. Ich bin der Meinung, grundsätzlich einmal, dass es möglich sein sollte, in einer Demokratie bei einem entsprechenden persönlichen und politischen Verständnis zueinander, dass man sich auf etwas einigen kann. Und ich bin froh, dass man sich in Oberösterreich auf etwas gemeinsam einigen kann. In Wien ist das offensichtlich unmöglich.
Obwohl ich jetzt vernehme, Ihrer Meinung nach, ist es nicht sicher, ob Masken wirklich schützen vor dem Coronavirus? Aber es gibt jetzt eigentlich einen doch breiten Konsens. Anfangs war das natürlich diskutiert, so wie vieles andere, das ist richtig. Auch hat es wieder diesbezüglich andere Meinungen gegeben und sie wurden auch teilweise geändert. Das ist schon richtig. Aber dass die Maske schützt, ist jetzt ziemlich unbestritten. Ihrer Meinung nach schützt die Maske nicht immer?
Nein, ganz offen ehrlich gesagt, ich glaube, dass das eine falsche Diskussion generell ist. Wir werden ja nicht die nächsten 10 Jahre mit der Maske verbringen, hoffentlich. Und vielleicht gibt es auch einen falschen psychischen Schutz. Ich denke, dass wir die Pandemie nicht über die Maske alleine diskutieren können, sondern wie wir dieses Virus insgesamt bekämpfen können und eindämmen können. Ja, und da geht es um Hygienevorschriften insgesamt. Da geht es darum, dass wir entsprechende Arzneimittel, medizinische Produkte entwickeln können, dass die Forschung diesbezüglich unterstützt wird und dass wir auch, und das sage ich auch ganz offen, Impfstoffe haben, und zwar ausreichend zur Verfügung haben, die tatsächlich auch einen Schutz bieten, wo auch andere nicht mehr angesteckt werden können. Da geht es um die Frage der sterilen Immunität, da geht es um die Frage der klinischen Immunität. Man muss das ganz einfach breiter diskutieren. Wissenschaftlich gesehen lasse ich mich auf eine Maskendiskussion insofern nicht ein, weil ich kein Wissenschaftler bin und weil ich kein Experte dafür bin. Und weil man auch die Bevölkerung diesbezüglich verunsichert hat. Zu Beginn hat man gesagt, die Maske wird nichts bringen. Jetzt sagt man, die Maske bringt etwas. Ich bin der Meinung, dass die FFP2-Maske etwas bringt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, über die Maske wird man die Pandemie nicht besiegen können. Okay. Das muss schon jedem klar sein.
Ja, natürlich nicht. Vor allem braucht es viele Impfungen. Werden Sie das Impfen den Leuten empfehlen? Empfehlen Sie es den Menschen, sich impfen zu lassen?
Das ist ein Eingriff in die körperliche Integrität. Und es geht darum, dass man die Bürger aufklärt. Das erwarte ich mir in diesem Land, dass jeder entscheiden kann, ist das für mich gut? Brauche ich diese Impfung oder brauche ich sie nicht? Da geht es mir darum, dass wir jetzt einmal feststellen in der Bevölkerung insgesamt, wie viele Antikörper sind vorhanden. Da müsste man eigentlich einmal dazu aufrufen, weil es sehr viele Menschen gibt in unserem Land, die neutralisierende Antikörper haben. Das heißt, dass diese Personen derzeit nicht geimpft werden müssen. Das heißt, man hätte eigentlich Impfstoff zur Verfügung für jene, die keine Antikörper haben. Das heißt, hier würde man schneller auch zu einer Herdenimmunität kommen. Das ist jetzt eine Ansicht, die nicht nur von mir vertreten wird. Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Und es wäre einfach einmal sinnvoll, stufenweise das entsprechend zu klären. Es geht nicht darum, was ich empfehle. Ich persönlich bin ein Impfbefürworter. Unser Sohn ist gegen alles Mögliche geimpft, was empfohlen wird. So war das bei mir zu Hause immer. Sie können sich davon gerne überzeugen. Ich habe eine lange Impfkarte und bin auch selbst gegen Krankheiten geimpft, wo andere nicht geimpft worden sind, weil ich der Meinung bin, für mich persönlich, dass es positiv ist. Aber es geht aber auch darum, dass jene, die sich impfen lassen wollen, einmal einen Impfstoff erhalten und den geeigneten Impfstoff für sich, dass man darüber auch die Bürger aufklärt. Darum geht es.
Ein paar kurze Fragen noch, bitte kurzen Antworten. Trotzdem nochmal zur Maske auch, bevor wir noch weiterkommen. Sind Sie der Meinung, dass der Herr Kickl im Parlament eine Maske tragen soll?
Ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich möglich sein sollte in einer Demokratie, dass man sich so weit verständigt, dass es eine Hausordnung gibt, die von allen getragen wird. Das ist meine persönliche Meinung. Und da glaube ich, dass man gerade in der Situation der ÖVP, die doch sehr unter Druck war aufgrund unterschiedlicher Chats, die uns alle bekannt sind, ob man dieses Thema wegverlagert zu einer Maskendiskussion. Und da ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, dass man nur, wenn man Masken diskutiert und über Hausordnungen und eigentlich nicht über grobe politische Verfehlungen, die die Republik in Wahrheit erschüttern müssten.
Ich komme noch mal kurz zurück. Es gibt einige oberösterreichische Abgeordnete aus Ihrer Landesgruppe im Parlament. Die tragen auch keine Maske, beziehungsweise überwiegend keine. Möchten Sie, dass die Maske tragen im Parlament, nachdem das ihr ist, euch im Landtag daran hält?
Es ist jeder ein freier Mandatar. Und wie gesagt, es ist die Frage, es ist in Trennwände investiert worden. Und ich würde mal ganz einfach nur mal hören.
Es geht um das Masketragen am Gang.
Nein, es geht
am Gang und beim
sich bewegen. Ja, am Gang,
soviel
ich weiß, wird am Gang die Maske getragen. Und das würde ich auch grundsätzlich, ich würde es gar nicht sagen, empfehlen, aber ich würde es machen. Weil ich sage, ja.
Sie würden im Parlament das, Maske tragen?
Ich habe morgen einen Termin im Parlament und werde dort sicher Maske tragen.
Okay.
Aber weil die Diskussion an und für sich ich sage jetzt einmal, das ist keine Diskussion, die in irgendeiner Art und Weise diese Pandemie lösen wird, sondern das ist wirklich eine Symboldiskussion mittlerweile geworden. Und wir haben immer gesagt, die Maske an gesundheitsgefährdeten Orten, ich habe das übrigens, ich weiß nicht, in wie vielen Pressekonferenzen gesagt, in Alten- und Pflegeheimen, in den Spitälern, in den Ordinationen, in den Apotheken, wo sich auch Menschen befinden, die ja einer besonderen Gesundheitsgefährdung auch ausgesetzt sind. Im Freien, offen gesagt, halte ich das, also alleine werde ich im Freien keine Maske tragen, ist auch nicht vorgeschrieben, weil ich das für unsinnig erachte und weil ich da vielleicht auch mit der Luft Probleme kriege.
Ja. Herr Heimbuchner, letzte Frage.
Beim Osenmann wäre das auch nicht drum.
Es hat aber auch, Sie haben die Gemeinderäte angesprochen, dass es eine Einigung gibt, dass auch hier Masken getragen werden. Im Rüstdorfer Gemeinderat zum Beispiel Aufregung um den FPÖ-Fraktionsführer gegeben, der das anders sah. Deswegen wurden zweimal Gemeinderatssitzungen abgebrochen in Rüstdorf. Und der Herr Hartmannsdorfer, der Landesgeschäftsführer der ÖVP, ihres Koalitionspartners in Oberösterreich, hat betont, wir wollen keine Mini-Kickels in Oberösterreich. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist Wahlkampf und da gibt es also, da wird es noch viele Meldungen geben, die ich nicht kommentieren werde als Landeshauptmannstellvertreter.
Also diese Meldung, diese Aussage des Herrn Hartmannsdorfer kommentieren Sie nicht?
Nein, ich muss ja nicht immer alles kommentieren. Das ist ja auch ein Problem dieser Zeit, dass immer alles kommentiert wird. Ich kann Ihnen aber erklärend etwas anderes dazu sagen. In Oberösterreich, und ich erwähne nicht die politischen Fraktionen, betrifft nicht die FPÖ. Hier gibt es auch Mitglieder anderer Parteien und Bürgermeister, die sagen, sie halten die Maske nicht aus und die sagen das vor dem Gemeinderat und sagen dann, ich trage jetzt die Maske nicht, weil ich das persönlich nicht aushalte. Ich sage nur, dass diese Schilderungen kenne ich auch, aber ich gehöre nicht zu den Diffamierern in dieser Republik und glaube auch nicht, dass wir eine Pandemie über eine Maskendiskussion beseitigen. Okay, und ich halte es für sehr eigenartig, dass man in dieser Pandemie nur mehr über Maske spricht, aber nicht mehr über die Verfehlungen insgesamt, was die ganze Pandemiebekämpfung betrifft. Und vor über einem Jahr hat man gesagt, na, die Maske bringt nichts. Wie gesagt, ich trage die Masken, wenn das von mir verlangt wird, auch wenn es wer anderer, wenn ich weiß, dass sich eine andere Person gefährdet fühlt. Das ist, ich kenne ja solche Personen, die Krebserkrankungen haben und wie immer, dann mache ich das selbstverständlich. Aber ehrlich gesagt, dann meide ich überhaupt einen näheren Kontakt, weil ich da der Maske auch nicht so vertraue, sondern ehrlich gesagt eher der ganz große Abstand wahrscheinlich wirklich das Gescheiterste ist und zu sagen, so wenig Kontakt wie möglich. Und da würde ich mich auch mit Maske nicht näher als wie 2 Meter nähern, weil ich ganz einfach der Meinung bin, da vertraue ich lieber auf den Hausverstand und nicht auf das, was einmal so formuliert wurde und einmal anders formuliert wird.
Herr Heimbuchner, Sie haben soeben ein Imagevideo veröffentlicht, ein neues, in dem Gegensätze präsentiert werden. Zum Beispiel die FPÖ will sowohl Nähe als auch Abstand. Sie will Sicherheit und Risiko. Sie will sowohl Ordnung als auch Widerstand in gewisser Weise. Ist das aus der Not herausgeboren, weil es diesen Richtungsstreit zwischen dem Hoferlager und dem Kickl-Lager gibt in der FPÖ und dieser Streit nicht zu lösen ist?
Nein, Herr Zensi, ist aus dem Leben herausgeboren. Wenn Sie dieses Imagevideo, und das freut mich sehr, dass Sie das gesehen haben, das genauer beobachten, dann begründen wir das ja auch mit dem Leben. Auch das Leben besteht aus, zum Teil aus Widersprüchen. Und mir geht es darum, als freiheitliche Kraft auch aufzuzeigen, dass nicht immer alles geradlinig sein muss. Bei uns gibt es keine Message Control wie in anderen Parteien. Das ist nicht allglatt, wo man dann nur mehr im Fernsehen die Wuckerl ein bisschen abputzt und auf der Regierungsbank sitzt, sondern es geht darum, dass eine Partei, eine Gesinnungsgemeinschaft vielschichtig und vielfältig ist und dass diese Vielfalt etwas Positives ist und dass manchmal auch Widersprüche notwendig sind, um auch neue Ideen, gescheite Ideen auf die Welt zu bringen, ohne Storchenfeier.
Bitte ohne?
Ohne Storchenfeier auf die Welt zu bringen.
Ohne Storchenfeier.
Wir nehmen uns ein bisschen selbst auch ein bisschen aufs Korn, wenn Sie das Video ganz genau
sehen. Im Video war natürlich auch die Storchenfeier thematisiert, ganz richtig. Werden Sie diesen Konflikt, den es ja gibt, der ist ja ausgetragen worden, auch wiederum bezüglich des Maskentragens im Parlament, wird man den bis zur Landtagswahl den Deckel draufhalten können in der FPÖ und wird dann das Ganze explodieren in der FPÖ?
Also es wird überhaupt nichts explodieren und es gibt auch da nicht irgendeinen großen Richtungsstreit wegen einer Maske. Es gibt dazu unterschiedliche Ansichten und diese unterschiedlichen Ansichten rühren ja auch aus der Verunsicherung, wie gesagt, aus der auch wissenschaftlichen Diskussion vor über einem Jahr her. Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, wir haben in diesem Bundesland für uns entschieden, dass wir in den Vertretungskörpern uns darauf einigen, auf eine, ich würde gar nicht sagen eine Hausordnung, sondern auf eine gemeinsame Vorgangsweise. Und ich bin halt einfach der Ansicht, dass es gewisse Dinge geben muss in dieser Republik, wo man sich auch in einer Hausordnung einigt. Aber das wollte man im Parlament nicht. Und nicht, das darf man nicht der FPÖ vorwerfen, sondern das war ganz klar vom Herrn Sobotka auch geplant und auch von den Strategen, die gesagt haben, da lenken wir von einem anderen Thema ab. Und ehrlich gesagt, das ist das große Problem diesbezüglich. Aber ich werde nicht immer die Meinung zu 100% von dem teilen, was andere Freiheitliche in Spitzenpositionen vielleicht denken oder glauben. Wir sind, und ich wiederhole das, wir sind ja nicht irgendwelche Indianer, die gemeinsam auf einem Trampelpfad am Häuptling folgen, weil dann brauche ich keine eigene Meinung haben. Ich werde mir immer wieder auch das herausnehmen, eine eigene Meinung zu vertreten, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist in einer Gesinnungsgemeinschaft und Sie werden das auch sehen, dass ein Vertreter aus der Kommunalpolitik zu einem bestimmten Vorhaben vielleicht auch vom strategischen oder großen Interesse eine andere Meinung vertritt, wie zum Beispiel der Bund oder das Land. Das ist ja überhaupt nichts Seltenes. Ich habe das miterlebt. Ich habe das selber miterlebt in meiner Heimatgemeinde, was die Welser Westspange betroffen hat. Ja, da haben andere abseits unserer Gemeinde oder des Bezirkes eine andere Meinung dazu vertreten. Und das wird immer so sein. Bei anderen ist es Vielfalt, bei uns sagen sie, es ist Streit. Und
mir aber weil es ging ja nicht nur um die Maskendiskussion. Insgesamt hat man das Gefühl, es gibt hier Personen in der FPÖ, die gern den Norbert Hofer nicht an der Spitze hätten und ihn wegstreiten möchten.
Sagen wir die Personen bitte, Herr Zins.
Sie haben selbst das angesprochen in jüngster Zeit.
Ich habe die eine Person genannt, die also nicht von weitreichender Bedeutung
in der Bundesratsmitglied, ja, richtig.
Ja, das ist
aber der wurde
sehr nett.
Der wurde ja wohl vorgeschickt und hat das nicht aus eigenem Antrieb gemacht.
Das ist eine Spekulation, aber die Medien wollen das am Köcheln halten. Wie gesagt, nennen Sie meine zweite Person. Wir haben in Oberösterreich über 10.000 Parteimitglieder und wenn Sie mir jetzt in Oberösterreich eine Person nennen, eine Person von Gewicht, einen Delegierten, der hat dazu eine andere Auffassung, und das ist ja bitte alles erlaubt, das ist ja alles erlaubt, es gibt keine Message-Control, dann werde ich näher auch auf Ihre Frage eingehen, wenn Sie mir eine weitere Person nennen können, in diesem Bundesland.
In diesem Bundesland wohl nicht, weil Sie immer ganz stark betont haben, hinter Norbert Hofer zu stehen.
Ja, wir werden ja nicht jeden Delegierten und vorschreiben können, erzählen Sie, was er sich darüber denkt. Wenn Sie mir eine Person... Neben einer Person, die es offensichtlich gibt, ein Bundesratsmitglied, das ganz hohe Verantwortung in der FPÖ offensichtlich hat, das Sie dann zitieren, mit Verlaub, ich unterhalte mich darüber nicht, weil Sie können mir nicht einmal ein Mitglied aus Oberösterreich nennen, nicht einmal eines. Diese Diskussion ist hiermit für mich beendet.
Das heißt, sitzt der Norbert Hofer fest im Sattel aus Ihrer Sicht?
Also, es gibt eine ganz klare Entscheidung des Bundesparteitages des letzten und er sitzt nicht nur fest im Sattel, er ist der gewählte Bundesparteiobmann und wird das so lange bleiben, solange er für sich auch entscheidet, das ist ja auch eine Entscheidung für sich selbst, dass er diese Funktion innehaben will. Und wenn er das einmal nicht mehr will, dann wird das auch im Bundesparteitag entscheiden. Und bis dorthin gibt es keine Spekulation oder sonst irgendetwas. Von meine Ansicht, habe ich alle mehrmals klar geäußert. Und nicht einmal Sie können mir jetzt als wirklich profunder Kenner der politischen Landschaft in Oberösterreich eine Person nennen. Und wir sind eine der wichtigsten Landesgruppen, die sagen, nein, Norbert Hofer soll nicht der Bundesparteiobmann sein. Die mag es ja vielleicht geben. Habe ich auch übrigens überhaupt kein Problem damit.
Es gibt oberösterreichische Nationalratsabgeordnete, die auf jeden Fall mehr hinter Herbert Kickl stehen als hinter Norbert Hofer.
Wer?
Von der Frau Fürst bis zum Herrn...
Das ist eine Spekulation. Das stimmt ja nicht tatsächlich.
Stimmt das nicht?
Wir stehen loyal hinter unserem Bundesparteiobmann und wir haben einen gewählten Klubobmann und jeder nimmt seine Funktion. Und wie gesagt, wir machen ja keine Kaffeesudleserei, Herr Zenz. Sie sind ja ein anerkannter Journalist. Wir dann ja nicht irgendwie Kaffeesud lesen, sondern wir bleiben schon beim Sachverhalt und wir bleiben bei der Wahrheit. Und dass es in der Freiheitlichen Partei unterschiedliche Zugänge nicht nur geben kann, sondern dass es die auch gibt, Herr Zenz, das bestreite ich nicht einmal ansatzweise. Das ist doch völlig logisch, dass ein Vorarlberger zu gewissen Themen eine andere Meinung hat als vielleicht ein Wiener. Das ist doch vollkommen logisch, dass auch in der Freiheitlichen Partei zu gewissen Punkten ein Mitglied einer Ortsgruppe eine andere Meinung haben kann oder auch haben soll wie ich. Das ist ja alles selbstverständlich. Wir sind ja alle nicht irgendwie eingebettet in einem Rahmen und nur in diesem Rahmen der sachpolitischen Diskussion darf ich mich bewegen. So funktioniert ja Politik nicht. Politik funktioniert ja aus Arbeiten, aus Diskussion. Politik auch aus Meinungen von Experten, aus widerstreitenden Meinungen von Experten. Deswegen gibt es ja Bildungsinstitute, deswegen gibt es ja Thinktanks, deswegen gibt es ja Denkkreise, deswegen gibt es Arbeitsgruppen. Das ist etwas ganz Selbstverständliches.
Letzte Frage zu dem Blog. Bürgermeister Andreas Rabl aus Wels hat Ende März angekündigt, dass es in den Parteigremien auf Bundesebene Diskussionen geben soll, wie man künftig die Corona-Politik kommuniziert. Und das war wohl ein Seitenhieb Richtung Herbert Kickl aufgrund dessen eher aggressiven Rhetorik und des Auftretens. Und der Norbert Hofer macht das anders, wie wir wissen. Also, Andreas Abel hat gesagt, wir müssen diskutieren, wie wir die Corona-Politik kommunizieren. Ist das schon diskutiert worden? Sehen Sie das auch so?
Das ist ja immer eine Geschmackssache, wie etwas kommuniziert wird. Mir geht es darum, dass wir in der Sache kommunizieren und diskutieren. Und bei mir ist auch nicht jeden Tag Aschermittwoch. Auf Fakten basiert in der Sache selbst, dass man ganz einfach sagt, was sind die wesentlichen Punkte, die für uns wichtig sind. Und insgesamt, glaube ich, es ist überhaupt wichtig, in dieser sehr aufgeheizten Stimmung, in Zeiten des ständigen Kommentierens, in Zeiten, wo eigentlich nur mehr Überschriften diskutiert wird, dass man sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Und das macht ja die Freiheitliche Partei. Und das soll nicht verloren gehen. Diese Sachargumente, diese harte politische Detailarbeit soll nicht nur durch Aufregung verloren gehen. Aber mir ist auch klar, manchmal muss man auch lauter sein, um auch wahrgenommen zu werden. Das ist halt immer eine Gratwanderung. Es ist eine Gratwanderung, wie weit wird Sachpolitik wahrgenommen, wie weit werden gewisse Aufreger wahrgenommen. Und ich sehe das in meiner eigenen politischen Arbeit, dass sehr oft Sacharbeit sehr, sehr schwierig zu kommunizieren ist. Sacharbeit ist sehr harte Arbeit. Und ich sage jetzt einmal, weit über 2/3 meines gesamten Arbeitsumfangs ist ja Sacharbeit. Das ist harte politische Arbeit im Detail, wo ich Verantwortung für dieses Land wahrnehme. Und gewisse Aufreger, die vielleicht gar keine großen Aufreger sind, es werden dann Geschenksübergaben als Anlass einer Geburt, werden dann zum Aufreger gemacht. Also wir leben in dieser leider Gottes sehr aufgeheizten Welt, wo Überschriften zählen und wo in der Sache sehr detailliert nicht mehr diskutiert wird. Und das würde ich mir persönlich viel mehr wünschen.
Das heißt, Bürgermeister Rappels Vorschlag wurde noch nicht diskutiert?
Selbstverständlich.
Oder doch? Okay.
Selbstverständlich werden diese Vorschläge diskutiert. Und wir haben auch in Oberösterreich, nicht im letzten Landesparteivorstand, aber im Parteivorstand, im ersten Parteivorstand dieses Jahres auch ein eigenes Corona-Papier beschlossen, wo wir auch einzelne Punkte sozusagen einfordern, die uns persönlich wichtig sind, unter Mitarbeit des Parlamentsclubs, unter Mitarbeit von unserem Abgeordneten Magister Kanyak. Das ist ein Papier, das meines Erachtens einfach auch einmal aufzeigt und einmal alles sammelt, was im Bereich Corona wichtig ist, aber schon auch einfach formuliert, damit man weiß, wofür die Freiheitliche Partei insgesamt steht und dass es hier nicht um Überschriften geht, sondern hier um eine klare Meinung zu den einzelnen Dingen, auch aus den Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahren.
Herr Heimbuchner, Sie haben Ende Jänner ein Compliance-Regelwerk vorgestellt und vorgelegt in einer Parteiklausur und haben dann selbst auch erlebt, dass es Querschüsse aus der Partei gibt. Die gab es natürlich, es wurden auch gewisse Informationen lanciert, die auch nur halb wahr waren, die dieses Regelwerk torpedieren sollten.
Das möchte ich unterbrechen, die gar nicht wahr waren.
Das heißt, wird das Regelwerk jetzt kommen? Wann wird es beschlossen?
Ja, das werden wir sehen, wenn wir es beschließen können, nachdem ja Corona-Regelungen ja medial immer sehr breit diskutiert waren. War uns wichtig, dass man eine Klausur abhalten kann, wo wirklich alle anwesend sind. Das war zu dem einen Zeitpunkt gar nicht möglich, weil es hier ganz schwierig war, was Ausreisestimmungen aus dem Westen betrifft. Man darf auch nicht übersehen, dass ich als Leiter dieser Arbeitsgruppe doch eine sehr harte Zeit hinter mich bringen musste. Also oder fast niemand, der das durchgemacht hat, kann dann innerhalb kürzester Zeit sozusagen auch eine derartig doch sehr, sehr schwierige Klausur gleich einmal so aus dem Ärmel schütteln. Und wir werden hier einen Zeitplan festlegen, der auf der einen Seite die Corona-Regelungen wo man den Corona-Regelungen gerecht wird. Das wird jetzt dann hoffentlich einmal ein bisschen leichter werden, weil sonst hätte man sofort gesagt, ihr beschließt ein Compliance-Regelwerk und dann könnt ihr dieses oder jenes nicht einhalten. Und wie gesagt, das Papier liegt am Tisch und wir bin sehr zuversichtlich, dass wir das in den kommenden Monaten dann tatsächlich durchziehen können. Wie gesagt, mein Arbeitsteil in der inhaltlichen Auseinandersetzung ist einmal in der inhaltlichen Gestaltung, ist einmal erledigt mit dem Professionisten. Und ich kann auch für Oberösterreich sagen, das wird jenes Thema sein, wo wir uns in den nächsten Parteivorständen auch damit beschäftigen, damit wir
dieses Thema erledigen. Woher kamen diese Querschüsse?
Schauen Sie, Herr Zenz, weil es einmal wo eine andere Meinung dazu gibt, ist es nicht ein Querschuss. Das muss man auch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass es halt Diskussionen gibt. Und ich bin mir sicher, wenn in den oberösterreichischen Nachrichten bestimmtes Organisationsthema besprochen wird, dass dann auch nicht, ich sage jetzt alle, ich nenne sie zu mehr Abteilungen, immer die gleiche Meinung haben müssen. Deswegen wird man ja auch nicht immer davon sagen, Querschüsse. Das ist halt ein schwieriger Prozess. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, weil natürlich auch nicht jede Organisationseinheit der FPÖ so strukturiert ist wie die Oberösterreichische Landespartei. Das darf man auch nicht vergessen. Und da geht es um große Organisations- und Strukturthemen, aber es geht am Ende um das große Ganze. Und das große Ganze ist ganz einfach, dass wir uns ein Regelwerk geben, das keine andere Partei hat. Ich bin übrigens auch der Ansicht, dass das früher oder später sowieso kommen wird. Es wird früher oder später auch auf europarechtlicher Ebene gehen. Ich bin mir hundertprozentig dafür sicher, dass es hier um Professionalisierung geht. Und diese Professionalisierung, dieser muss man sich sehr bald insgesamt stellen, weil früher oder später das für die gesamte Parteienlandschaft gelten wird. Und weil man das einfordern wird, im Hinblick auf auch die Chats, die man jetzt gesehen hat, was die ÖVP auf Bundesebene betrifft.
Letztes Thema noch kurz, Landtagswahl. Ende September wird die Landtagswahl in Oberösterreich sein. Wann werden Sie richtig in den Wahlkampf einsteigen? Das ist ja sehr kräftezehrend. Werden Sie das aushalten?
Wenn Sie erzählen, diese Frage amüsiert mich fast ein bisschen, weil ich der erfahrenste Wahlkämpfer in Oberösterreich überhaupt bin. Also ich bin das dritte Mal Spitzenkandidat. Und bin jetzt auch, wie man sieht, ein bisschen leichter, also habe weniger Kilo mitzuschleppen, wenn man es einmal so formulieren kann. Und ich würde mich überhaupt gerne im Wahlkampf stellen und hätte mich auch nicht der Spitzenkandidatur gestellt, wenn ich ansatzweise irgendwelche Sorgen hätte. Das würde ich doch bitte meiner Familie nicht antun, dass ich dann irgendwie eine Gesundheitsgefährdung riskieren würde. Ich fühle mich fitter denn je. Voll motiviert, habe eine große Freude, in diesen Wahlkampf gehen zu dürfen. Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Intensivwahlkampf ist im September. War immer so. Ich halte das auch für eine gute oberösterreichische Eigenschaft, weil wen interessiert im Hochsommer, im August, in der Zeit des Urlaubs, eine intensive Wahlauseinandersetzung?
Sie haben gesagt, Niemand. Das Wahlziel, das kennen wir schon länger. Zweiter Platz weiterhin in Oberösterreich und mindestens 20%, nachdem sie 30% hatten 2015, wo aber auch die Flüchtlingskrise eine große Rolle gespielt hatte. Sie haben gesagt, Sie werden sich daran messen lassen, an diesen beiden Zielen. Bedeutet das, wenn Sie diese beiden Ziele nicht erreichen, dass Sie zurücktreten?
Ich werde diese beiden Ziele erreichen und es wird ein Ergebnis sein im Herbst, das besser sein wird, als sich das manche erwarten.
Und was passiert, wenn Sie sie nicht erreichen?
Dann wird die Welt nicht untergehen.
Werden Sie dann, Sie haben gesagt, Sie werden sich messen lassen daran. Ja, was natürlich. Bedeutet das in der Konsequenz?
Daran messen. Nein, die Konsequenz wird sein, wir werden das erreichen. Und wenn Sie es nicht erreichen, wir werden jedes Ergebnis werden wir in den Gremien besprechen und behandeln.
Bedeutet das in der Konsequenz, dass Sie dann einen Rücktritt anbieten würden, wenn Sie sich daran messen lassen?
Also ein Sportler, der zu einem Großereignis fährt, der will dort eine Medaille machen und diskutiert nicht darüber, was passiert, wenn er die Medaille nicht macht. Und insofern diskutiere ich jetzt mit Ihnen über den Erfolg, den ich mir erwarte und nicht über andere Themen. Das ist nicht mein Zugang und das ist auch nicht meine Erwartungshaltung.
Umgekehrt, wenn Sie es also schaffen, auch Ihre Ziele, oder auch sonst, ist die Frage, werden Sie überhaupt in Oberösterreich bleiben? Sie wissen das, dass immer wieder kolportiert wird, Manfred Heimbuchner soll Bundesparteichef werden, gerade wo es jetzt auch diesen mutmaßlichen Richtungskonflikt gibt, den Sie ja in Abrede stellen. Garantieren Sie, dass Sie nach der Landtagswahl weiter in Oberösterreich Politiker sein werden? Garantieren Sie das Ihren Wählern?
Diese Frage,
kann es sein, dass Sie nach ihm wechseln?
Diese Frage wird mir gestellt durchgehend seit 2009. Ich habe meine Zusagen immer gehalten. Ich bin mittlerweile das dienstälteste Regierungsmitglied und andere sind angetreten im Jahr 2015 und haben gesagt, sie kandidieren für 6 Jahre. Und derjenige, der damals für den Landeshauptmann kandidiert hat, ist schon lange, schätze ihn sehr, in Dr. Büringer, ist schon lange in Pension. Also da müssen Sie einmal alle anderen Kandidaten fragen. Ich habe mein Wort gehalten und ich bleibe in Oberösterreich. Was gibt es Schöneres, als in Oberösterreich Politik mitzugestalten? Und ein starker oberösterreichischer Freiheitlicher wird in Wien wahrgenommen. Und der wird sehr wohl, oder sagen wir es einmal, vielleicht mehr wahrgenommen, als derzeit alle Landeshauptleute der ÖVP gemeinsam beim Herrn Kurz.
Ganz letzte Frage, tatsächlich letzte Frage. Es wird sich auch die Frage stellen, wer in Oberösterreich koaliert, in der Landesregierung, also ein Arbeitsübereinkommen schließt. Wir haben Schwarz-Blau seit 6 Jahren. Die Spannungen zuletzt haben zugenommen. Ich habe es zuerst erwähnt, zum Beispiel die Kritik an der Kickl-Politik innerhalb der FPÖ, die es gibt.
Das ist ja keine Spannung.
Von der Landes-ÖVP, es gibt Spannungen. Die ÖVP lässt sich
Spannung gibt es in Umspannwerk. Aber
die ÖVP lässt sich alle Varianten offen. Wollen Sie unbedingt weiter in der Koalition mit der ÖVP regieren und koalieren nach der Landtagswahl?
Schauen Sie, Herr Zenz, ich sehe Spannungen, die Sie erwähnen, überhaupt nicht. Wir haben sowohl in der Regierung, aber das betrifft ja auch die anderen Parteien, die meisten Beschlüsse sind einstimmig. Wir haben im Landtag alle entsprechende Vorhaben ohne Probleme auf den Weg gebracht. Sowohl das sachpolitische Verhältnis, auch das persönliche Verhältnis ist völlig ungetrübt. Und ich lasse mir das auch nicht herbeireden, das sage ich gleich vorweg. Und für mich zählt in erster Linie jetzt die Transparenz dem Wähler gegenüber. Die Freiheitliche Partei in Oberösterreich steht klar für eine vernünftige Politik rechts der Mitte. Und diese Politik wollen wir fortsetzen. Und das Ergebnis wird es dann zeigen, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Eine Stimme für die Freiheitliche Partei in Oberösterreich ist eine Stimme gegen eine grüne Regierungsbeteiligung Steigbügel heute für die ÖVP.
Danke fürs Gespräch, Herr Einbuchner.
Danke, Herr Zitz.
OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.